Marc, ich war unterwegs. Schau mal, was ich gekauft habe. Bam! Ich habe DVDs geholt, Mann. Wir haben Ip Man Trilogie. Wir haben Crouching Tiger, Hidden Dragon, Inglourious Basterds, Batman Begins, Konstantin. Ah? Bist du stolz
Okay.
auf mich, Bro?
Ich bin stolz auf dich.
Dankeschön,
Digga, du
Dankeschön,
lebst
Bro.
noch im letzten Jahrhundert, Mann. Ich hab
Letztes
nicht mal mehr.
Jahrhundert, das ist die Zukunft. Die
Ich hab
Zukunft ist DVDs,
Blu-rays.
Mann. Es sind Blu-rays, aber das ist die Zukunft, Mann. Streaming Services sind out. Filme selber zu Hause haben ist in.
Ja, ihr hört den Hot Take hier, Mann. My game changes. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Game Changers. Es ist Folge 96. Mein Name ist Martin Sorcha. Ich bin hier mit meinem Co-Host Jakob Johnson. Wir haben heute ein bisschen was Besonderes geplant. Wir wollen ein bisschen anderes Format heute. Aber Jakob, erzähl den Leuten nochmal, was wir genau geplant haben.
Genau, wir haben heute eine lange Liste an Hot Takes und Meinungen, die so im Netz rumschwirren. Und wir gehen die eine nach der anderen durch. Es sind verschiedene Themen dabei, von Quarterbacks zu Rookie-Situationen zu Drafts und geben euch da ein bisschen Einblick, wie zwei gegrizzelte Veterans zu dem Ganzen stehen. Genau, aber vorneweg, tut mir einen Riesengefallen, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut. Lasst ein Like da, Kommentar, subscribe, das usually. Drückt den Hype-Button. Das ist ein ganz, ganz neuer Button. Kennst du ihn überhaupt schon, Marc?
Den kenne ich noch gar nicht.
Kennt Marc noch gar nicht. Ja, drückt den Hype-Button. Wenn ihr das Ganze auf Audio-only hört, teilt das Ganze mit einem Freund. Das hilft dem Podcast beim Wachsen, genau. Aber vorne rein, Marc, wie geht's, wie steht's? Was gibt's Neues im Haus in Deutschland?
Es geht gut, danke. Tatsächlich, Shoutout an meinen Erstgeborenen. Cam wird heute 7 Jahre alt, mein
Hey.
Kleiner Mann. Ja, das setzt Dinge mal ein bisschen in Perspektive, Mann, wie alt ich werde, weißt du? Wenn dein Erstgeborener 7 ist. Aber ja, wir machen uns heute echt noch einen schönen Tag. Der Kleine ist gerade noch in der Schule, aber später schön Kaffeekuchen, richtig schön auf Deutsch.
Ah, nice.
Und dann ist die Tradition, darfst du dir abends immer aufsuchen, was zu essen gibt. Und dann gehen wir wahrscheinlich irgendwie, ich glaube, mexikanisch hat er sich ausgesucht.
Ey.
Gehen wir heute Abend Taco Tuesday. Er hat es am Cinco de Mayo Geburtstag, was natürlich der mexikanische Independence Day ist. Und daher ist immer an seinem Geburtstag gibt es immer Tacos. Also, ja, gehen wir heute Abend schön feiern.
Das ist klatsch, Bro. Aber jetzt, also du bist seit 7 Jahren Vater.
Mhm.
Wie fühlt es sich an? Du bist also jetzt so lange Vater, wie du auch in der Liga praktisch warst eigentlich.
Ja, schon mal an. Was das Coole ist, dass sich das ein bisschen überschnitten hat. Also
ja.
Cam hat ja als Baby, er war beim Super Bowl, war er mit dabei. Er hat ein paar Playoff-Games miterlebt. Am Anfang war er die Niners haben da einen richtig guten Job gemacht. Die haben da so eine Babycare in der Facility mit drin, also im Stadion, wo meine Frau Taylor damals immer Babycam abgegeben hatte. Also er hat ein paar Live-Games sogar miterleben dürfen. Also er hat ein bisschen die Karriere von seinem Dad miterlebt. Also krass, aber ja, wie natürlich Wettmode, Alter, jetzt mittlerweile, weißt du, jetzt ist 3-3 tief und ja, halt Chaos ohne Ende, aber ja, hey, bester Job der Welt.
Bester Job der Welt, ja. Ich würd ein bisschen ein Manko setzen auf die Stunden. Die Stunden bei diesem Job und die Compensation
ja,
Packages.
Die Zahlung ist nicht so
Oh shit, Bro. Ich bin ein Jahr in. Es fühlt sich an wie 3 Minimum. Also ich habe gedacht, NFL-Jahre altern dich doppelt, aber so Erziehungsjahre altern dich noch mal krasser, Mann.
Das ist aber es ist schon crazy, Mann, weil du sagst ja, ey, die Zeit vergeht, genieß es, weil die Jungen, aber Bro, das ist real, Mann.
Ja.
Ey, es fühlt sich an wie gestern, Mann. Der Junge ist 7 Jahre alt, weißt du, und seitdem, ey, es ist echt crazy. Ich habe mir Babyfotos heute Morgen, ich und meine Frau richtig nostalgisch, alte Fotos angeguckt, als wir nach Hause gebracht haben. So, shit, Alter, 7 Jahre ist das schon her. Also,
ja.
Ey, genieß es, Alter, solange du kannst.
Nein. Das war halt Shoutout an Cam, Future, was Quarterback spielen wir zurzeit? Running Back?
Nee, Running Back, Receiver, der Junge hat echt krasse Hände, Mann. Also
ja.
alle, die es nicht wissen, ich coach ihn ja seit mittlerweile fast 2 Jahren im Flag Football und der Junge, es ist echt gut.
Ja.
Also er hat schon Talent dafür, er hat halt auch die Passion, er liebt es halt auch zu spielen. Also macht Ist auch echt talentiert so im Rennen, also guter Athlet und spielt auch gerne Basketball und Fußball mittlerweile auch, aber Football ist halt echt sein Number One. Also, wir werden sehen.
Hat er einen deutschen Pass?
Er hat noch keinen deutschen Pass, aber da
Okay.
muss man dran arbeiten,
Wir
ja.
müssen daran arbeiten, weil tatsächlich glaube ich, also du musst ja wirklich mal, wenn wir strategisch jetzt wirklich überlegen, ja, ist alles kommt in Wellen. Ich habe ja letztes Jahr darüber geredet, wir haben mit Marlon Klein jetzt so diese Welle gehabt an Kids, die alle rübergekommen sind und Highschool gezockt haben und sich dann an D1 Colleges hochgekämpft haben. Ich warte aber dann auf diese Welle von unseren Kids. Weißt du, ich meine so,
Klar.
du hast Kids. Shit, Markus Kuhn hat Kids, Björn hat Kids, so,
Vollmer
Sebastian
hat
Vollmer hat
Kids, ja.
Kids. So, wann kommt so diese zweite Generation an Football, deutschen Football-Nepo-Babys, die dann kommt, um die deutsche Nationalmannschaft aufzuwerten? Also
Krass,
ich glaube,
Mann.
da, also das ist jetzt auch nicht mehr weit weg, weißt du, ich meine, nochmal
Ja.
7 Jahre und der spielt U19. Also das ist
Das ist
schon.
echt, das ist absoluter Irrsinn, ja. Ich meine, jetzt Caden, mein Zweitgeborener, den fange ich jetzt auch an, in Football zu stecken. Und ich renne das Team auch, weißt du? Ich so, hey, wenn, ich will so viel involviert sein, wie ich kann. Und jetzt im Fall, also im August, fängt da, coach ich das Kinderteam, was irgendwie 5 und unter ist, oder 5 plus. Und ja, da kommt die zweite Generation hinterher.
Ist aber auch gut. Also ich, wie gesagt, wir haben Damian Harris war ja hier im Podcast auch mal
Ja.
Gast vor 30, 40 Episoden oder sowas, wenn ihr das Ganze anhören wollt. Ich bin sehr cool mit Damian, sehr close. Der hat mittlerweile 2 Kinder, aber der war so hardcore, hey, ich will nie der Coach sein, ich will nur der Vater sein und sowas, ich will nicht, dass da irgendwas dazwischen kommt. Also bevor ich das Baby hatte, gesagt habe, oh, ja, das klingt alles sehr, sehr gut. Jetzt habe ich aber bei einem Neffe von mir, der spielt in so einem Pee-Wee-Team irgendwie in Dallas, glaube ich, auch. Und
Okay.
die waren in Houston unterwegs. Und Digga, was ich da an einfach schlechtem Coaching
Es
gesehen
ist
habe, Digga,
das
das
Problem. Das ist das Problem. Bevor da jemand so ein Otto herkommt, der
Das sind
hat gar
Otto,
keinen
Digga.
Plan für Football.
Otto mit, Digga, die Jungs, das waren so out of shape Football Coaches mit
Genau.
Under Armour an und sowas. Bro, du bist ein Coach an der Sideline. Warum hast du Compression Tights an, Digga?
Yeah.
Was geht?
Und dann hat auch so von wegen so, boah, ich teach Disziplin, aber du schaust selber so aus, weißt du,
Ja.
und dann schreist du da junge Kinder an, wo du gar keinen Plan hast, weißt du, und ich, was mein Ding ist, hey, die Number One Rules, Attitude and Effort, also du kommst, du spielst so hart, wie wir können,
Ja.
Attitude, du bist ein guter Teammate, du kommst mit einem Smile on your face, also einfach positives Mindset. Aber dann gleich, und das dritte ist Fun. Wir müssen,
Ja.
ey, wenn das keinen Spaß macht, wenn das als Kind dir keinen Spaß schon macht und das jetzt schon so strikt ist und dich Coaches anschreien, dann wird das ja so oder so nichts. Also die
Aber
drei Dinge sind ein Muss.
das ist auch immer das, was die Leute, glaube ich, missverstehen, weil wenn die Football immer nur aus dem Fernsehen und irgendwie aus Filmen oder sowas kennengelernt haben oder aus Madden vielleicht, dann hast du ja so ein falsches Bild. Die toughesten Spieler, mit denen ich gespielt habe, die aggressivsten Spieler, mit denen ich gespielt habe, waren meistens auch die, die am meisten Spaß hatten da draußen. Also die waren vielleicht ja, wie eine dunkle Gestalt auf dem Feld, wenn du gegen die gespielt hast. Ja, so, oh shit, das ist der Endgegner, ja, das ist der Bösewicht hier auf dem Feld, der alles kaputt macht. Aber der hat Spaß gerade. Der hat
Klar.
Spaß mit seinen Jungs, der hat Spaß beim Training, der findet Wege, Spaß zu haben. Und ich glaube, das ist halt was Leute, die dasselbe vielleicht nicht erlebt haben, irgendwie immer falsch verstehen, dass so um tough zu sein, um aggressiv zu sein, dass du die ganze Zeit so ein Gesicht ziehen musst und Leute anschreien
Ja.
musst, so Bro, du musst
Nein,
da
Mann.
draußen hart spielen, du musst Spaß haben. Ja, das ist Facts. Also ich glaube tatsächlich, sogar wenn mein Sohn irgendwie Fußball spielen würde oder sowas, ich würde
Ja?
irgendwie versuchen, da
Du
mitzucoachen,
musst
um ein
involviert
Auge
sein,
drauf
ja.
zu haben.
Das ist nämlich genau das Ding. So ein bisschen, ey, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also immer ein bisschen nur dabei sein und schauen, ob alles mit richtigen Dingen zugeht.
Ja, Mann. Also dann Cam, Happy
Dankeschön.
Birthday,
Ja.
shout out an ihn. Euch viel Spaß mit Taco essen heute Abend. Bei mir ging diese Woche tatsächlich nicht viel. Ich habe noch so ein Stress
Stress.
stressigen. Ich habe einen stressigen Stretch in meinem Leben. Meine Frau hat ein Examen für ihre Arbeit hier in den USA, das sie irgendwie machen muss. Dann ist sie lizenzierte Ernährungsexpertin und deswegen muss ich, teilen wir uns den Tag auf, ich tue die ersten 6 Stunden aufs Kind aufpassen, sie lernt, dann zweiten Teil des Tages mache ich mein Training und dann überschneidet sich das natürlich aber mit anderen Sachen und ich habe gleichzeitig jetzt auch noch einen Teilzeitjob angeboten bekommen als Yoga-Lehrer hier in so einem brandneuen Gym in Nashville. Ja, Bro, das kam out of nowhere. Ich habe einfach gesagt, okay, komm, ich mache die Audition, weil wer weiß, was passiert. Und jetzt haben die sich wirklich gemeldet. Das heißt Iconics. Das ist hier in Nashville, in Downtown, in so einem neuen Areal, was die gebaut haben mit Skyscrapern und allem. Ist so ein bisschen sowas wie Equinox. Also okay. so wirklich so ein High-End, fancy Gym. Die haben da Infrarot-Saunas und bestes Equipment tatsächlich. Mm. Und der Sales-Pitch zu mir so ein bisschen, weil die natürlich gemerkt haben, okay, ja, ich mag zwar Yoga-Lehrer sein, ich mag das Leuten das Ganze zu zeigen und sowas, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Yeah. Ich habe gesagt so, hey, du darfst ja auch das ganze Equipment benutzen, wenn du hier bist. Yes. Wie gesagt, okay, ja, für die Infrarotsauna und Cold Plunge ist es vielleicht doch irgendwie ein bisschen wert, da ein bisschen zu hassen. Aber ja, da habe ich sozusagen mir noch irgendwie einen Seitengig angelacht für die Zeit, wo ich hier noch.
Hast du schon angefangen?
Nicht angefangen, aber also wir haben so einen Onboarding-Prozess, wo du hingehst und du tust sozusagen eine halbe Klasse unterrichten. Okay. Aber die Leute, die in der Klasse sind, sind die ganzen anderen Lehrer, die gerade angestellt haben. Das heißt,
okay.
Ja, ich war da fast irgendwie so ein bisschen nervös, weil das waren halt schon dann so Leute, das ist ihr ganzes Leben, weißt du, ich meine. Und du merkst natürlich, der Level an Expertise ist natürlich sehr krass. Aber ja, ich habe da, glaube ich, einen stabilen Job gemacht, habe jetzt irgendwie einen Teilzeitjob an der Seite. Das heißt, wenn jetzt irgendwie der Rest der Offseason kein Anruf mehr kommt, dann findet ihr mich montags und donnerstags im Iconics Gym, 18.30 Uhr.
Ja, mach mal Content ein bisschen, Alter. Darfst du da ein bisschen was zeigen?
Boah, safe. Die werden da, also die würden sich selbst sicherlich riesig freuen, wenn da irgendwie contentmäßig was kommt. Mhm. Das ist tatsächlich nur einfach irgendwie meine Restriction in allem ist einfach die Zeit gerade, weißt du, mit Training und aufs Kind aufpassen, bleibt irgendwie nicht nur mehr groß viel Zeit, irgendwie die Kamera rauszuziehen, aber ich sage immer, hey, manchmal im Leben hast du so Stretches, da musst du einfach da sein, wo gerade deine Füße sind und die ganzen anderen Sachen kommen dann wieder. Das heißt, ich würde das gerne oder werde das Ganze natürlich versuchen, euch zu zeigen, aber es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis ihr das Ganze seht.
Ja, geil, Mann. Freut mich, Mann. Das klingt doch noch. Das ist genau dein Ding, Mann. Sehr cool. Ja,
genau cool. Mein Ding. Hey, come on, Football.
Dann lass ins Football einsteigen. Der erste Hot Take. The Draft is in the book. Fernando Mendoza war number one overall pick. Und jetzt hier, der erste Take ist, wenn Fernando Mendoza früh startet bei den Raiders, dann nicht, weil er ready ist, sondern nur, weil Kirk Cousins nicht gut genug ist. Da stellt sich die Frage, nämlich Rookie versus Veteran-Debatte. Mm. Wann ist er wirklich ready? Dein Take dazu, wie siehst du das?
Ich sage, lass Mendoza so lange sitzen wie möglich. Lass ihn so lange sitzen wie möglich. Sogar wenn es wehtut dieses Jahr. Sogar wenn Kirk wirklich underperformt. Zum einen ist Kirk der Top-Earner in der NFL, was Quarterbacks angeht. Also er ist der bestbezahlteste Spieler in der NFL oder der meistverdienteste Typ.
Top 3 of all time oder sowas. Ja,
also lass ihn auch sein Geld verdienen. Und der hat ja auch Bock. Das Ding mit Kirk Cousins ist, was eigentlich sogar sein Manko eigentlich war, ein bisschen in der Atlanta-Situation ist, dass er zu competitive war, dass er unbedingt spielen wollte und dass er nicht unbedingt darauf aus war, dem Rookie-Quarterback hinter sich zu helfen. Ich glaube aber, dass Mendoza von mehr Zeit im Development einfach profitieren wird. Ja, ich glaube, die Raiders müssen einfach mal in den sauren Apfel beißen. Du hattest jetzt so viel hin und her und Coaches einstellen und Coaches feuern. Du musst überlegen, ich bin ja nach Vegas gegangen, als sie gerade Josh McDaniels eingestellt haben, nachdem sie Rich Bisaccia für ein paar Wochen hatten, nachdem sie Gruden gefeuert haben, nachdem sie ihn eingestellt hatten von dem Coach davor. Und dann ging dieses Feuerkarussell gerade weiter mit McDaniels für eineinhalb Jahre hat er bekommen von denen. Dann hat Antonio Pierce, glaube ich, eineinhalb Jahre bekommen. Dann hat Kollege von den Seahawks ein Jahr bekommen, Pete
Carroll hat ein Jahr noch.
So, das heißt, so kannst du nichts aufbauen. Weißt du,
jetzt baust du natürlich keine Winning Culture auf, absolut nicht.
Das heißt, ich glaube, lass Mendoza sitzen so lange wie möglich, auf Minimum ein Jahr, auch wenn es weh tut, weil du weißt, was du weißt, was du mit ihm hast. Du weißt, dass er wirklich ein Franchise-Quarterback sein kann, wenn er seine Development-Zeit bekommt. Fokussiere dich drumherum, den Roster aufzubauen, dass du eine anständige O-Line hast, die dann, wenn Mendoza wirklich auf dem Feld steht, ja, in einem Jahr von jetzt, wirklich eine O-Line hat, die ein Powerhouse ist, eine anständige Defense drumherum aufbauen und einfach mal die Füße stillhalten.
Mhm.
Wenn die auch mal die Füße stillhalten können für ein Jahr, Digga, dann glaube ich, dann haben die eine Chance da.
Das ist das Problem mit der NFL, das ist eine Win-Now-League. Verstehst du? Und irgendwann, wenn es dann ist, dann sitzt du bei 0 und 6, 0 und 7 und du weißt, dann auf einmal wird da ein bisschen, der Sitz ein bisschen heißer beim Head Coach, die Front Office wird ein bisschen unruhig. Aber ja, ich bin bei dir. Also ich stimme diesem Hot Take zu, dass wenn der dieses Jahr spielt, dann ist es, weil Kirk Cousins ähnlich wie bei den Falcons eine Situation gehabt hat, wo er eben einen Stretch von Games nicht performt hat. Es war ähnlich, Penix war hinter ihm, Kirk Cousins war der gesetzte Starter und dann war auf einmal ein 3-4-Game-Losing-Streak. Er hat uncharakteristisch schlecht gespielt, multiple Picks jedes Game und dann kam Penix rein. Penix hat übernommen, hat einen guten Job gemacht und ich denke, das wird eine ähnliche Situation bei den Raiders, wenn Kirk Cousins nicht spielt, wie er spielen kann. Kirk Cousins für mich ist immer noch ein sehr, sehr solider Quarterback. Ich würde sagen Mid-Tier wahrscheinlich, also jetzt nicht Elite, aber ich würde sagen so Top 15, Top 20 in der Liga ist er schon. Er kann auf jeden Fall spielen, er kann ein Team anführen, er hat es gezeigt, Jahr after Jahr, dass er ein guter Leader ist. Er ist auch, ich denke auch ein gutes Beispiel für Mendoza, die sind ein ähnlicher Spieltyp, weißt du, so wie die das Game approachen, ähnlich vom Mindset her. Also ich denke, das ist ein super Lehrer für Mendoza. Also wenn die ihn sitzen lassen können, würde ich sagen, das ist das Beste, was Mendoza passieren kann. Ich persönlich sehe es nicht passieren. Ich denke, Cousins wird Cousins Dinge machen, wo er nicht sehr gut spielen wird und Mendoza reingeschmissen wird. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob es das Beste sein wird, aber ich denke, Praxis ist trotzdem was Mendoza helfen wird. Weißt du, ich weiß nicht, ob es seiner Confidence helfen wird, aber wenigstens wirst du Spielpraxis in dem Sinne bekommen, sag, okay, ich habe ein bisschen meine Füße nass bekommen in der NFL, ich weiß jetzt ungefähr, wie der Speed ist und so, ich würde Mendoza trotzdem helfen. Aber lang gesehen würde ich sagen, das Beste für ihn wäre ja, das Jahr zu sitzen, wirklich seine Hausaufgaben zu machen, von Kirk Cousins so viel wie möglich zu lernen und dann in Jahr 2 anzugreifen.
Also ein bisschen die Debatte zwischen, was ist die bessere Quarterback-Development-Route, Caleb Williams oder Jordan Love? Jordan Love saß ja für eine Weile, konnte sich so developen. Caleb Williams wurde direkt ins Feuer geschmissen, hat natürlich auch dementsprechend kassiert im ersten Jahr, also in den Medien, Kritik und sowas, hat alles gehagelt. Aber kam dann zurück und war natürlich jemand mit einem ganzen Jahr mehr Spielerfahrung, der dann einige Fehler weniger gemacht hat.
Genau. Ja, interessant, weil ich meine, Jordan Love ist halt, ja, du kannst halt viel in der Theorie lernen. Ja, weißt du, du sitzt in der Meeting Room, du machst deine Practice Reps. Aber wenn die Live Bullets fliegen, ist es halt nochmal anders, weißt du. Und dann, wenn du schon in Jahr 2, 3 bist, wie Aaron Rodgers, Jordan Love war, glaube ich, auch schon in Jahr 3, wo dann wirklich angefangen hat zu spielen, dann bist du sozusagen, okay, vom Spielverständnis bist du natürlich weiter. Aber sozusagen ist es trotzdem noch, du bist vergleichbar mit einem Rookie, weil du eben diese Live Reps noch nicht hattest. Ja. Ist halt auch nicht optimal, weißt du, weil dann halt dann irgendwann kommt die Frage, okay, 2 Jahre später ist halt dann diese Fifth-Year-Option-Frage, ist die Extension-Frage, so ist er ready, er hat ja kein Football gespielt bis jetzt,
und,
weißt du.
Und bei den Raiders musst du natürlich dazu sagen, du weißt ja auch gar nicht, ob der Head Coach es bis Jahr 5 schafft.
Das ist das, also Green Bay Gott, das ist Green Bay ist eine andere Situation. Anderer Punkt. Ja. Klar, ja, absolut. Ja, und dann, ja, also wir werden sehen, wo ich die positiven Dinge sehe in der Spielpraxis ist, mit Clint Kubiak, der neue Coach von den Raiders, er ist ein Under-Center-Pro-Style-Quarterback, was ich letztens irgendwie ein Ding gesehen habe, einen Artikel, dass in seiner kompletten College-Karriere hat Fernando Mendoza nur 3 Snaps Under-Center genommen. Also komplett Shotgun-only, weißt du? Mm. Das ist natürlich auch nochmal eine Learning-Curve. Daher sage ich, okay, Practice-Raps sind halt Big-Time, aber auch Game-Raps, Alter. Wenn du Game-Raps noch nie Under-Center hattest, dann ist es halt schon wichtig, statt dass du das nur in Practice machst. Also overall würde ich sagen, es ist ein Give and Take, hat positive auf jeder Seite, aber trotzdem, ich bin eher ein Fan von diesem Long-Term-Approach. Weißt du, lass ihn mindestens ein Jahr sitzen, weißt du, und dann, vor allem, er hat ja auch wenig Erfahrung, er hat 3 Jahre im College gespielt. Und ich denke so, long term gesehen wäre das das Beste für ihn.
Kann ich dir die Nummer sagen?
Erzähl.
341 Millionen. Kirk Cousins Career Earnings.
Shit. Für einen Playoff-Win. Einen Playoff-Win ist damit. Er ist crazy, man.
Also was mir gesagt wurde von ein paar Jungs, die mit ihm gezockt haben, ist, dass er tatsächlich, wenn er in seinem Modus ist, ein Elite-Quarterback ist, aber dass er ein bisschen zu hart auf sich selber wird. Also wenn er schlechte Sachen passieren, wenn schlechtes Fahrwasser kommt, dass er dann sehr hart auf sich selber ist.
Okay.
Und dann sich dadurch eigentlich aus diesem Flow-State sozusagen rausbewegt und dann nicht mehr rausfindet. Der ja zu selbstkritisch ist, zu sehr auf sich rumhakt und sowas, zu sehr sich so rein versteift, anstatt einfach loszulassen und sagen so, hey, fuck it, next play.
Headcase, ne? Genau. Ich bin tatsächlich echt ein Kirk Cousins-Fan. Also mir taugt sein Game so als Person, er ist ein super, super positiv und nicht positiv, also was ist das Wort, wonach ich suche? Sympathisch kommt er rüber.
Sympathisch.
Ne?
Das ist auch, was die Leute immer über mich sagen. Die sagen immer so, hey, Jago, du bist so sympathisch.
Du bist so sympathisch.
Ich hab mich noch nicht in Person kennengelegt. Frag mal Marc, Digga. Ich bin übel asozial.
Was ich auch cool fand in dem Presser, wo Kirk Cousins gesagt hat, hey, ich habe mit Clint Kubiak geredet und ich sag ganz klar, das ist mein Mindset, warum ich hier unterschrieben habe. Ich wusste, dass Mendoza hier reinkommen wird. Der beste Quarterback oder die beste Option als Quarterback soll spielen. Ob ich das bin, ob Fernando Mendoza das sein wird, das ist mir gleich. Aber ich denke, wir schulden dem Team das beste Produkt aufs Ding zu stellen, aufs Feld zu stellen. Und er ist da ganz super offen. Also er sagt, hey, wenn er besser ist wie ich, cool, dann tue ich alles in meiner Macht, um ihm zu helfen und dass das Team successful ist. Aber gleichzeitig ist er, hey, wenn ich die bessere Option bin, dann lass mit mir gehen, weißt du?
Schau mal, das ist eine Sache, die bei solchen Diskussionen, finde ich, immer ausgelassen wird, ist, wenn wir als Fans oder Außenstehende darüber diskutieren, hey, sollte dieser Quarterback starten, solltest du den Rookie starten, damit er developen kann. Digga, was du rauslässt dabei, es sind noch 49 andere Leute in dem Team, so, die kein Jahr haben, um sich zu developen. Weißt du, ich meine, für die ist es ein Jahr wie jedes andere, wo du all in gehst. Jedes Jahr kann das letzte Jahr deine Karriere sein. Du hast deine Ziele, du willst eine Championship gewinnen mit einer Mannschaft, du willst ein Pro Bowl Honors oder All Pro werden oder sowas. Du hast nicht den Luxus zu sagen, hey, ich sehe das aus der Franchise-Perspektive, oh ja, komm, lass mit dem Rookie-Quarterback gehen, auch wenn der uns eine schlechtere Chance gibt zu gewinnen, weil der auf Long-Term die Zeit braucht, sich zu gewinnen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich nächstes Jahr überhaupt hier bin bei dieser Mannschaft. Für mich als Spieler, ich muss da sagen, ist es natürlich eine andere Perspektive. Als Spieler hätte ich es lieber, wenn meine Coaches sagen, hey, wir tun alles, um zu gewinnen.
Um jetzt zu gewinnen, ja.
Exactly. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir abwiegen müssen. Ich glaube, es ist nicht hilfreich für ein Franchise und auch so für die Kultur von einem Franchise, wenn die implizierte Message an Spieler und das Gebäude ist so, hey, das ist ein Development-Jahr. Weißt du, ich meine, das ist glaube ich auch nicht die Message, die du senden willst an die ganzen anderen Leute im Gebäude, so, ja, hey, das ist jetzt das Jahr für unseren Rookie-Quarterback, sich zu developen. So, nee, wir gehen mit dem Quarterback, der uns die beste Chance gibt zu gewinnen. Du developst dich, indem du hier im Meetings bist und im Practice Gas gibst und competest. Und wenn du da scheinst, dann settet es sich ja auch ab für nächstes Jahr. Mhm. Und dann gewinn den Starting-Spot wirklich im Camp nächstes Jahr oder so und gib dann auf den Platz also Gas.
Ja,
also
ich würde da
vorsichtig sein, irgendwie zu sagen, hey, das ist jetzt ein Jahr, wo wir einfach mal chillen eine Runde und unserem Rookie-Quarterback Zeit geben, sich zu entwickeln.
Mhm. Nee, absolut krasser Punkt. Ich denke, es ist ähnlich wie, ich meine, du hast einen Rookie-Headcoach auch drin, weißt du? Rookie-Headcoach, Rookie-Quarterback. Als Veteran in dem Team würde ich mich halt nicht zu gut fühlen, weil das halt oft, wenn du einfach auf den Track-Record guckst, der Liga, dass diese Kombination hat halt nicht zu viel Erfolg geführt in den letzten Jahrzehnten, weißt du? Und du so als Vet, okay, du hast persönliche Goals, die du erreichen willst, also hey, ich will Playoffs kommen, ich will vielleicht mal irgendwann einen Super Bowl gewinnen, weiß ich nicht.
Allein schon, Spiele zu gewinnen und Spiele zu verlieren ist so ein Riesenunterschied in deiner Quality of Life und wie dein Tag, ein tägliches Leben und dein Alltag abläuft, Mann, das ist Bro, wenn ich dann denke an die Jungs, die ich da bei den Raiders kenne, wenn ich denke, wie jemand wie Max Crosby, der wirklich ein individuell great Player ist, also der wirklich das Spiel auch richtig spielt, also die ganzen Tugenden, die so die Old Heads sich immer wünschen, dass du alles fürs Team aufgibst, ein richtiger Teamplayer bist, mit Effort spielst, macht er alles schon seit Jahren und kriegt dafür aber halt immer mehr Sand ins Gesicht geworfen. Ja, das Franchise tut seinen Effort nehmen und seine Prime nehmen und das Ding einfach immer tiefer in den Sand setzen. Da würde ich, glaube
Ist
ich, auch
schade,
sagen,
Mann,
dass du sagst so,
schade.
hey Digga, nein, 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 nein. Du, ich finde es gut, dass wir diesen Rookie Quarterback geholt haben, aber wenn er nicht ready ist, lass ihn hier auf dem P-Squad competen und seine Scout-Team-Raps machen und wir gehen mit dem Quarterback, der uns eine Chance gibt zu gewinnen, jetzt. Weil ich hab jetzt noch Cartilage in meinem Knie, ich habe
Genau.
jetzt noch Bänder, die funktionieren. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. So.
Facts, facts. Na,
Ja.
das ist doch mal ein guter Abschluss. Okay, lass uns ins nächste reingehen.
Gerne.
Der nächste Take ist, der Draft entscheidet mehr Veteranenkarrieren als Rookie-Karrieren. Hier das Statement. Jeder Pick im Endeffekt bedeutet, dass jemand anderen einen Spot verliert.
Facts.
Wie schnell ändern sich da Rollen und die emotionale Seite des Drafts für Veteranen? Du als alter Veteraner, nimm uns da mal mit. Wie hast du
ich
mit dem
würde
Draft
sagen,
miterlebt, ja?
die Leute, lass mich so ansehen. Meine Grundperspektive auf den Draft ist, dass die Leute, die gedraftet werden, weniger wichtig sind als die Leute, die schon im Gebäude sind, wenn der Draft passiert.
Ja,
Also deine
das ist
Free
eine
Agent
alte.
Signings,
Erzähl mal, wer dir die Weisheit
ich meine, diese
beigebracht
Weisheit habe ich von Shoutout. Mein alter Head Coach, Willie
hat.
B. Willie Castillo zu machen. Nee, Bill Belichick hat es uns immer gesagt vor dem Draft. Er hat immer gesagt, hey, ich weiß, dieses Wochenende, es wird groß angepriesen in den Medien und es werden viele Storylines rauskommen und jeder Pick wird durchdiskutiert und analysiert. Aber meine Perspektive ist, dass jeder, der jetzt schon im Gebäude ist, eine größere Chance hat, uns beim Gewinn zu helfen, als die Jungs, die wir jetzt dieses Wochenende draften, weil er bis jetzt in seiner Karriere noch keinen Rookie gesehen hat, der seine beste Saison als Rookie hat. Und ich finde, es ist auch logisch, ja? Wenn du
Klar.
den Sprung vom College in die NFL machen willst, da gibt es so viele Adjustments, an die du erstmal machen musst, dass wenn du eine stabile Saison hast, das schon ein Riesen-Achievement ist und du dann aber in Jahr 2, 3, 4, 5 und so weiter dann die wirkliche Progression eigentlich machst und zu dem Spieler wirst, der du später sein wirst. Darum ist für mich so dieser Effekt, den Rookies haben, normalerweise größer für, sagen wir mal, die zweite und dritte Reihe auf dem Depth Chart. Also die Starter sind davon weniger affected. Sogar wenn du jetzt, sagen wir, du bist der starting linke Defensive End und die draften den krassesten Pass Rusher aus dem College von dem Jahr. Bis er sein Skillset an dieses neue Level adjusted, wird es
Ja.
eine Weile dauern. Du wirst vielleicht ein paar Reps abgeben müssen und gegen Ende der Saison vielleicht einen ganzen Haufen Raps, ja. Vielleicht gegen Ende der Saison wirst du relegiert auf den zweiten String oder sowas, wenn seine Performance dementsprechend nach oben geht. Aber gefährlicher sind die Rookies, die gedraftet werden, für die Jungs, die in dem zweiten, dritten Level sind, weil da ist deine eigentliche Competition. Also dieser Rookie kommt rein und competet mit dem Second und Third String Guy für Raps und du musst sozusagen genügend spannende Raps haben und genügend aus deinen Opportunities machen, weil du weißt, dass die Coaches nur einen kleinen, slightly Bias haben werden, diesem jungen Spieler mehr Raps zu geben. Gerade wenn ich dran denke, Preseason Game Nummer 1, Preseason Game Nummer 2 und sowas, early im Trainingslager, die wollen sehen, was die Jungs drauf haben, ja? Und du hast nur limitierte Raps. Wenn du aus deinen limitierten Raps dann nichts machst, kannst du schnell in ein Fahrwasser kommen, wo dieser Rookie so ein Momentum aufbaut, das ihn dann vor dich befördert im Final Cuts.
Erzähl mal, für dich persönlich, wie hast du immer den Draft mitgenommen? Also hast du dir Sorgen gemacht? War es eher ein so, hey, ich kontrolliere, was ich kontrollieren kann? Oder erzähl uns das mal.
Also tatsächlich in New England wurde uns gesagt, Digga, der Draft ist egal. Und also ich habe den auch gar nicht so mitgenommen. Ich hätte in meinem ersten Jahr, hätte ich wahrscheinlich den Draft ein bisschen mehr analysieren müssen, weil da ist wirklich was passiert. Also ich bin ja in New England gelandet, 2019. Und ich war da direkt zum Start vom Off-Season-Programm. Also ich war da, bevor die ganzen Rookies gekommen sind. Und die haben mich sozusagen wie ein Veteran behandelt. Ich habe auch kein Rookie-Mini-Camp in meinem ersten Jahr gemacht, weil ich schon seit 3-4 Wochen oder sowas da im Gebäude war. Die haben aber in meinem ersten Jahr einen Fullback gedraftet. Von der University of Texas, würde ich sagen. Also auch noch von einer richtig großen Schule und sowas.
Okay.
Andrew Beck. Das heißt, das hätte mich eigentlich nervös machen müssen, aber ich war zu der Zeit noch in so einem Modus, wo ich einfach nur froh war, da zu sein.
Du hast überhaupt nichts gecheckt.
Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was abgeht. Ja, und letzten Endes haben die mich dann behalten und ihren Draft-Pick haben sie gehen lassen.
Laber nicht. Gehen lassen? Also nicht mal Practice Squad nicht?
Released. Ja, mich im Practice Squad gepackt. James Devlin ist der Starter geblieben und Andrew Beck ist dann, glaube ich, von da zu den Jets gegangen oder nach Houston, glaube ich sogar. Ja.
Guck mal, das ist krass, weil wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte mir halt schon einen Kopf gemacht, so weißt du, weil so, hey, die haben ganz klar jemanden gedraftet und für viele Veteranen ist das normalerweise das ist ein Anzeichen, hey, wenn du gedraftet bist, normalerweise planen die schon mit dem Spieler, dass der im Roster ist auf irgendeine Art und Weise, ob es aktiv oder Practice Squad ist. Also ich habe mir schon, ich muss ehrlich sein, in meiner Zeit schon immer so, vor allem meine Main-Rolle war natürlich Special Teams. Wer spielt für Special Teams? Linebacker, Tight End.
Rookie-Linebacker auf die Eins.
Genau.
Und dann ein bisschen Abstand und dann vielleicht die Tight Ends.
Genau, ja. aber ich meine, wenn du so dritter, vierter Tight End bist, dann bist du auch ein Co-Special Team oftmals. Yeah, ne? Also ich habe also, und dann habe ich gesehen, okay, wir haben 3 dritte Runden Linebacker, 4. Runde, und ich so, oh, das sind meine Spots, so weißt du. Also ich habe mir halt schon, ich sag dir, wie es ist. Also ich habe mir schon immer einen Kopf gemacht. Im Endeffekt, es ist jetzt nicht, dass es meine Performance affected hat, aber ich habe halt schon ein bisschen mir Film geschoben oder so ein bisschen extra Feuer mir gegeben, so, hey, ich muss den auch. Yeah. I gotta work him, weißt du, weil der versucht, meinen Spot zu nehmen. Ich habe das schon so immer ein bisschen persönlich genommen. Also in dem Sinne...
Ich glaube, ist auch das richtige Mindset, weil ich finde, Fullback ist zum Beispiel ist eine sehr spezielle Position. Das heißt, meine Competition meistens war eigentlich, ob dieses Fullback-Package überhaupt benutzt wird. Mhm. Das heißt, meine Competition waren dann eher so die Tight Ends und einfach zu zeigen, dass dieses Fullback-Package genügend Value zeigt im Training, wenn ich drauf bin, dass wir, wenn ich auf dem Feld bin, dass wir Run-Yards machen, dass wir Play-Action-Pässe funktionieren und dass ich halt meinen Special-Teams-Job ordentlich mache.
Genau.
Das war mehr meine Competition als direkt ein individueller Spieler, weil eben in diesem ganzen Fullback-Game das Transaction-Volumen so gering ist. Also eine Mannschaft macht meistens die Entscheidung am Anfang der Saison oder irgendwann im Trainingslager, ob sie mit einem Fullback geht oder nicht. Und dann recht schnell, entweder haben sie schon ihren Guy und holen vielleicht noch einen dazu als Competition, der vielleicht dann auf dem Practice Squad chillen kann oder sowas. Oder sie gehen mit einem Tight End, der physisch genug ist, um auch noch Fullback zu spielen.
Mhm.
Das ist so eine Entscheidung, die recht früh fällt. Und dann bist du eigentlich, sobald du da dich etablierst, dann bist du gesettet für das Jahr zum Großteil. Linebacker ist anders. Ja. Linebacker werden jede Woche gesigned und jede Woche released. Und gerade die Jungs, die Special Teams Linebacker, Mann, das ist eine der Hoch-Transaction-Positionen, die es gibt. Also die ganzen Male, wo ich irgendwie dann wirklich nur auf dem Practice Squad war für eine lange Zeit oder auch ungesigned gewesen bin, habe ich mir gedacht, so, damn, wäre schon besser gewesen, wenn ich irgendwie Linebacker geblieben wäre, weil Linebacker passiert mehr. Weißt du, ich meine, du brauchst immer einen Linebacker. Du brauchst immer einen Linebacker, der Kickoff runterrennen kann. Du brauchst immer einen Linebacker, der Special Teams spielen kann.
Ja.
Und dementsprechend ist aber auch die Competition dann jedes Jahr viel höher beim Linebacker. Weil du hast deinen Starting Guy, deinen Middle Linebacker, der meistens gesetzt ist. In Houston war es Aziz. Bei dir Fred Warner sicherlich.
Shout out Aziz, Alter. Big time payday. Oh my goodness.
Okay, ja, jeder Pfennig verdient, man. Aziz ist ein Hammer-Guy. Ja. Du hast dein Guy, der gesettet ist als Middle Linebacker.
In dem Sinn hast du 2 Linebacker. Oftmals Teams tragen entweder 5 oder 6.
Ja.
Also du musst, also Linebacker, du musst krass ein Special Team sein. Sonst hast du keine Chance in dieser Liga, weißt du, weil wirklich nur 2 Jungs spielen.
Ja. Du hast zwei Jungs, die spielen das ganze Spiel. Du hast einen Guy, der vielleicht noch im Base Personnel oder sowas reinrotiert, der ein bisschen mehr auf der Edge ist. Und die ganzen anderen Jungs sind Special Teamer. Und dann hast du meistens noch einen Kollege wie Mark oder sowas oder einen anderen Guy, der eben schon gezeigt hat, dass er Punts blocken kann, ja, der gezeigt hat, also der ein Veteran ist, und dann die restlichen Jungs sind junge, hungrige Dudes, die eingeplant sind, um die jetzigen Starter zu ersetzen, die du aber noch nicht spielen kannst, darum hast du sie im Special Teams, und die Coaches haben wirklich ein Auge darauf, die zu entwickeln und reden und machen extra Drills nach dem Training und sowas.
Genau. Das ist anders dann. Super interessant, weil zum Beispiel ich war am Anfang vielleicht ganz kleines bisschen, aber ich war wirklich später einfach, hey, wir sind unsere 5 Linebacker, sind zwar unser, da ist Mark und der Rest ist so, das sind unsere Linebacker. Ja. Weißt du, ich war zum Schluss gar nicht mehr in der, weil was ein bisschen, ich habe mich damit abgefunden irgendwann, dass es halt einfach so ist, hey, das ist jetzt meine Rolle und ich renne mit meiner Rolle und ich werde mein Bestes in meiner Rolle. Aber ich wurde gar nicht mehr so wirklich als Linebacker so angesehen. Das war so, hey, du bist unser Core-Special-Teamer, cool, du machst dein Ding da.
Das geht mir nicht anders, wenn es Third-Down-Tag ist, ja? Third-Down-Tag, wir machen One-on-Ones. Hier sind die Tight Ends. Ey, ja, renn mal in diesen Berg rein. Dritter und 10. Die Nummer 45 wird nicht auf dem Platz stehen. That's it.
Ja, Mann, aber crazy. Okay, cool. Ja, lass direkt ins nächste weitergehen, weil der auch ein super interessanter Take ist. Hier die Frage, würdest du lieber ein 7th-Round-Pick sein, oder mein undrafted free agent, wo du das Team dir selber aussuchen könntest?
Puh. Das ist eben diese Sache, wie viel es wirklich bedeutet, gedraftet zu werden.
Situation versus Status, right? Hey, was willst du? Ist denn Opportunity? Oder willst du halt dieses Ego-Boost haben, so hey, ich wurde gedraftet, was halt schon auch ein cooler Stamp ist, so weißt du?
Also ich find den gedraftet werden Stamp sehr, sehr nice. Also als jemand, der weniger als undrafted ist. Also ich bin IPP-Guy. Das ist nochmal drafted, undrafted, IPP, würde ich sagen.
Erzähl ganz kurz, was ist denn da deinem Draft passiert? Also kam gar kein Call?
Also ich hatte lass mal zurückgehen. Ich war im College in Tennessee.
Ja.
Ich habe Woche 9 oder sowas, vorletztes Spiel, habe ich meinen Rotator Cuff
du hast verletzt ein Senior genommen, ne?
Ja. Und war sowieso eine durchwachsene Season. Es war mein Senior-Jahr. Ich habe mein Freshman-Jahr habe ich gestartet als Linebacker. Dann eine Schulter gehabt, als ich zurückgekommen bin. Hatten wir einen neuen DC, neue Defense, neue Pläne. Die haben mich ausprobiert auf Defensive End. Hat nicht ganz funktioniert. Dann haben sie mich in die Offense gesteckt. Ich war in der Offense, bottom of the depth chart, hinter den ganzen Tight Ends. Ich konnte keine Routen laufen und keine Bälle fangen. Das heißt, ich habe Special Teams gezockt. Es ist dann besser geworden. Beim Senior-Jahr war es so, dass ich wirklich auch spielen konnte. War dann ein bisschen in der Rotation drin, hauptsächlich eben auch als Blocking-Tight End. Und habe eigentlich Hayway gemacht. Ich hatte dann early in der Saison hatte ich einen High-Ankle-Sprain.
Oh, man.
Da war dann sogar kurz auf der Kippe, ob die mich komplett medical redshirten.
Okay.
Das war kurz eine Diskussion. Es ging dann doch, bin zurückgekommen und habe dann meine Schulter kaputt gemacht, kurz vor Ende der Saison. Habe also eine Schulter-OP gehabt, early im January. Dann mein Pro-Day gemacht, 2 Wochen, nachdem ich gecleared wurde, um zu rennen. Also meine ganzen Nummern, war alles Trash, Routen sahen schlecht aus. Und dann war es das. Dann bin ich zurück nach Deutschland.
Also dann, da kam nichts?
Kam nichts.
Null,
kam
okay. Nichts,
null, nada. Ich habe es dann aber auch nicht mehr so noch weiter gechased. Also du kannst ja noch irgendwie zu Showcases gehen oder auf CFL oder sowas trainieren. Ich hab gesagt, hey Digga, that's it. Ich gehe zurück nach Deutschland und wurde dann da überzeugt, halt weiter Football zu spielen. Im nächsten Jahr war ich im IPP-Programm für 3 Monate, habe in Florida trainiert, richtig gegessen, über nur Supplements und sowas. Also die haben da wirklich Grund auf uns aufgebaut. Ja, wir haben wir hatten jeden Tag 6 Stunden oder sowas Training plus mentales Training und alles Mögliche. Und nach dem Pro Day, da waren schon ein paar Scouts da, die haben mit uns so geredet von verschiedenen Mannschaften, aber da war ich dann eben einer von den Kandidaten, der auserwählt wurde, um zu einer Mannschaft gesendet zu werden. Und die waren sich nicht sicher, weil New England eins von den Teams war, das einen Spieler bekommen sollte, ob die überhaupt einen Spieler nehmen werden. Ja, weil New England und die NFL, die sind immer nicht immer so auf derselben Page. Und die haben da einen Anruf gekriegt. Also die haben beim IPP-Programm angerufen und haben gesagt, ja, wir nehmen den Jakob Johnson. fertig.
Also die haben wirklich dich ausgesucht.
Also die, gut, die hatten die Wahl aus den Jungs, die im IP-Programm waren in dem Jahr.
Welche und Position war da nochmal?
Also wir waren insgesamt in dem Jahr, waren wir, glaube ich, 8 Jungs. Wir waren, also da war ich dabei, da war ein engländischer Rugby-Spieler dabei, Christian Wade.
Okay.
Der war aber schon einen Ticken älter. Valentine Holmes, das war so der Odell Beckham Jr. von australischem Rugby. Also er hat ein riesen Following in Australien gehabt und sowas. Hatte auch Kohle ohne Ende und so.
Nice.
Und der wollte aber irgendwie, der hat es in seinen Kopf gesetzt, dass er Football spielen wollte. Und der war in dem Programm mit uns. Ein brasilianischer Judo-Goldmedalist, Doval Neto war da dabei. Der war so, der hat auf Defensive Tackle trainiert, riesen Dude, 295 Pounds oder sowas, und der konnte Rückwärtssalto aus dem Stand machen und alles Mögliche. David Bader war da dabei.
Ja, klar. Ja.
Moby, das war noch ein anderer deutscher Defensive Liner von den Cologne Crocodiles, war mit am Start. Maximo, ein mexikanischer Linebacker auch, der im mexikanisches College Football gezockt hat, der war auch wirklich gut, wurde leider aber nicht ausgewählt. Also der hätte ausgewählt werden müssen, eigentlich meiner Meinung nach. Der hat wirklich Gas gegeben. Und aus der Gruppe haben die ausgewählt, haben mich dann gepickt. Aber das heißt, krass. du bist dann undrafted, aber nicht nur undrafted, sondern du wurdest eigentlich auch noch so zu der Mannschaft dazugeschoben, weißt du?
Yeah. So. Aber in deinem Fall haben sie sich ja schon Gedanken gemacht. Die hatten wahrscheinlich Nate auf der Position und die wollten ja wirklich dich. Also dein spezifischer Fall war vielleicht ein bisschen höher.
Ticken anders. Und also, was glaube ich, den Ausschlag gegeben hat, ist, dass ich eben in den USA schon Football gespielt hatte, College gespielt habe. Sie haben da überall positives Feedback und sowas bekommen. Aber ja, wenn du mich fragst, also ich habe es halt in so vielen Fällen jetzt schon erlebt, dass das Match zwischen dir und dem Franchise extrem wichtig ist. Also ich glaube, hätte ich meine Karriere irgendwo anders, also in den anderen drei Teams, die anderen drei Teams, die zur Auswahl standen, waren die Bills, die Jets oder die Dolphins. Ich weiß nicht, wie meine Karriere ausgegangen wäre, wäre ich bei einem von den Mannschaften gelandet, weil ich eben da in dieses System reingepasst habe. Das war der richtige Ort zur richtigen Zeit. So. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, wenn du so in der siebten Runde schon in die siebte Runde fällst, dass es eigentlich schon fast besser ist, wenn du undrafted gehst und dann entscheiden kannst, wo passe ich besser rein und wo habe ich wirklich eine Möglichkeit zu competen, versus eine Mannschaft, die ich nur gedraftet hat, um ein extra Body noch da zu haben.
Ja, hundertprozentig, Mann. Also von meiner eigenen Erfahrung her, Siebtrunden-Pick. Und ganz ehrlich, ich wurde von den Cowboys gewählt, weil die haben halt ein bisschen Potenzial gesehen. Die haben es nicht, als wenn die mich gebraucht hätten in dem Sinne. Die so, okay, Nummern sind gut, cool. Wir geben dem, was weiß ich, 50.000 Signing Bonus, das ist ja nichts für die, weißt du, lass mal probieren, so, weißt du, wenn es nicht klappt, whatever. Und also ich bin absolut der Meinung, dass wenn du in die siebte Runde fällst und dir ein Team aussuchen kannst und mehrere Teams danach um dich fighten und dich haben wollen und als Free Agent sein wollen, erstens mal hast du Leverage, das heißt, du kannst negotiaten, du kannst einen höheren Signing Bonus garantieren oder auch Teil deiner Base Salary kann sogar garantiert sein. Und dann gleichzeitig natürlich hast du einen Überblick über die Roster. Also wo genau würde ich reinpassen? Du kannst das negotiaten, so hey, wo, in welcher Rolle seht ihr mich? Also da ist halt viel mehr, du hast viel mehr Power. Und da kommt es auch wirklich drauf an, also wie gut ist dein Agent? Hat er seine Hausaufgaben gemacht? Hat er in diese Teams reingeguckt? Wie gut sind seine Relationships mit diesen Teams? Und dass er wirklich den bestmöglichen Deal für dich raushandelt. Also du hast diesen Draft gesehen. Ich habe gesehen, da sind undrafted Free Agents, die teilweise über 100.000, also Six-Figure Signing Bonuses kriegen. Und dann ist irgendwie noch 80% the first year base salary garantiert. Ja. Kein Siebtrunden-Pick sieht sowas. Null. Siebtrunden-Pick, dein Vertrag ist es Standard, weißt du? Du kriegst, wenn du Glück hast, deine 100.000 mittlerweile und das ist die einzige Garantie, die du siehst. Also da würde ich auf jeden Fall, du kannst nicht nur höheres Gehalt negotiaten, aber halt gleichzeitig einen wirklich guten Fit für dich, wo du reinpasst, negotiaten. Also da bin ich auf jeden Fall der Meinung, hey, geh undrafted und dann Pick, wo du reinpasst.
Pick, wo du reinpasst, 100 Pro.
Nächstes Take. Wollen wir direkt den Merit Base? Ich schau gerade mal, was ist ein cooles Topic. Ja, lass doch direkt den noch. Die NFL ist nicht Merit-Based, das heißt, die besten Spieler spielen nicht immer. Ich glaube, das haben wir alle mal erlebt. Und wie siehst du das? Sachen, die da natürlich mit reingehen, einmal der Vertrag, Status, Draft-Status, wir reden gerade davon. Undrafted versus Mid-Round-Pick, weißt du? Da ist halt ab und zu so, hey, die Teams wollen ja auch nicht böse, also schlecht aussehen. So, hey, wir haben den Jungen gedraftet, wir wollen halt nicht, hey, dass das eine bad Entscheidung war, lass den spielen. So, also, da geht viel mit rein. Natürlich auch persönliche Entscheidungen. Ich mag den Spieler versus den Spieler, weißt du?
Ich glaube, also ich würde sagen, ich würde im Großen und Ganzen auf jeden Fall sagen, dass die NFL sehr merit-based ist. Ich glaube, wo die Confusion ist, ist, was du als Merit definierst. Weil, wie in jedem anderen Job, ist es nicht nur, ob du deinen Job richtig machst, sondern es ist auch, wie du deinen Job machst und wie deine Relationships sind mit den Leuten, die über deinen Job entscheiden. Das heißt, eine Sache, die ich zum Beispiel gelernt habe, in der ich nicht besonders gut bin, weil es ist einfach mein Imprint von, wie ich mit Coaches umzugehen und sowas als junges Kind wahrscheinlich oder wie ich mit Autoritätsfiguren agiere oder sowas. Ich bin nicht so der Beste in dem ganzen Relationship-Game mit Coaches und sowas. Ja. Es ist immer sehr awkward für mich und komisch. Also ich bin in meinem echten Leben eigentlich echt kein awkward Guy, aber immer wenn ich mit so Coaches interagieren muss, dann ist es ein bisschen strange meistens.
Ja, ich fühle dich.
Und ich komme da, ich weiß zum Beispiel auf jeden Fall gerade von letzter Season so, bis auf die Coaches, die mich schon davor kannten, dass die Coaches wahrscheinlich dachten, Digga, der Typ hat doch safe Autismus oder sowas.
Ja, so krass, oder?
ich habe ein Gespräch mit einem geilen Demiko gehabt, Digga, wo ich wollte ihm nur so Danke sagen und sowas, aber jetzt im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, wie ich das gesagt habe und ich bin mir sicher so, als ich danach aus dem Office raus bin, hat sich gesagt so, man, what a strange German guy.
Oh mein Gott, Alter.
aber das ist, was ich meine. Also ich merke es immer bei Special Teams Coaches zum Beispiel.
Ja.
Viele Special Teams Coaches, weil die eben nur limitierte Zeit mit dir haben, lieben das, wenn du denen zu denen kommst und einfach zu denen ins Offense gehst und irgendwie Filme mit denen schaust und extra über Sachen sprichst und sowas. Das sind alles Sachen, die nicht unbedingt von deinem Merit gemessen werden. Also die werden nicht in den Nummern gemessen, die du auf dem Feld an Tackles und Production und sowas hast, aber die eben auch mit reinzählen. Weil wenn dieses U-Boot erstmal losfährt, wenn unsere Saison losgeht, dann können wir es nicht mehr ändern. Dann haben wir die Leute, die wir haben und müssen mit denen umgehen. Und diese persönlichen Relationships, die ihr untereinander habt, sind halt extrem wichtig, wenn es hart auf hart kommt, wenn ein paar schwierige Wochen sind und sowas. Wie geht ihr damit um? Wir haben gesprochen, könnt ihr Spaß haben? Kannst du Spaß generieren? Könnt ihr diese Energie untereinander haben, die das Ganze weiter nach vorne treibt? Darum würde ich sagen, ja, es ist schon, jedenfalls trotzdem Merit-based, aber Merit ist nicht nur deine Produktion, das ist auch, wie du bist, wer du bist, wie du mit Leuten umgehst.
Mhm. Erzähl mal, wie siehst du das Thema Vertrag?
Das ist ein Element, zu dem ich jetzt als älterer Veteran erst aufwache, weil ich immer davon ausgegangen bin, meine ersten 3 Jahre bin ich davon ausgegangen, dass wir alle im selben Boot sind und wir suchen alle einfach zu gewinnen. Weißt du, ich meine, so New England, do your job, fertig, that's it, alles andere ist scheißegal. Über meine Jahre bei den Raiders und im Nachhinein, nachdem ich diese Dokumentation, Wide Receiver oder sowas über Devante und alles, was da alles rauskam, habe ich gesehen, okay, vielleicht sind wir nicht alle auf derselben Page. So, vielleicht gibt es schon ein paar Leute, die hier ein bisschen mehr nach sich selber schauen, ja, nach dem großen Number One, me. So.
Absolut.
Und deswegen, also ich glaube, Verträge spielen natürlich eine Rolle. Wenn du in einem guten Franchise bist, dann ist Gewinnen das Nummer eins und dein Head Coach wird daran gemessen, ob er gewinnt oder verliert und tut seine Organisation und seine Coaches darunter auch zu diesem Standard halten. Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass es natürlich nicht überall in der Liga auf dieselbe Art und Weise umgesetzt wird. Also manche Coaches haben da eine andere Philosophie. Manche Coaches tun Spieler unterschiedlich behandeln, je nach ihrem Vertrag und sowas. Und Da kenne ich mich aber nicht so aus, Mann. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen gemacht? Was ist da dein Blick drauf?
Ja, ich meine, ich habe auf jeden Fall vor allem mit den Cowboys. Also du hattest diesen Superstar-Status, wo die halt einfach echt machen konnten, was sie wollen. Also die haben mit auf eine Art und Weise teilweise mit den Coaches geredet, also auch offen und disrespectful. Aber im Endeffekt ist es dein Vertrag. Du bist responsible for my livelihood. Also wenn du gut performst, sehe ich dadurch gut aus, dadurch mache ich mehr Geld. Von daher, in dem Sinne, warst du absolut eine Jail-Free-Card. Das heißt, du konntest machen, was du willst. Ich will es keinen gewissen Right Receiver nennen, Nummer 88 von der Cowboys, aber der konnte machen, was er will in dem Building. Weißt du? Und dann waren halt Jungs wie ich, der halt so Bubble Guy war, Special Teamer, oder am Anfang war ich auch noch verletzt. Also ich war auf der NI, wie heißt diese Liste?
PUP oder?
Nicht PUP, die andere, NI, was auch immer. Ich war auf irgendeiner Verletztenliste und, und die Coaches, dann haben sie das an mir rausgelassen. Wenn ich einen Look nicht ordentlich gezeigt habe, weil die kriegen es von oben, von einem anderen Spieler rein und dann müssen sie es halt irgendwie jemandem anderen auslassen. Dann wird ich da angebrüllt und auf irgendeine Art und Weise. I'm sorry, Coach, I'm trying my best. Weißt du, es ist, ja, also auf jeden Fall, das ist, so eine Organisation ist nicht equal aufgebaut. Das hat nicht jeder, hat da dasselbe Recht. Weißt du, und da kommen natürlich Sachen wie Vertrag rein, da kommen Sachen wie persönliche Relationships rein, wie du schon sagst. Wenn ein Coach closer ist mit einem Spieler und den anderen nie mit ihm redet und weiß so außerhalb von Football nichts über ihn, dann ist es vielleicht auch eine Sache so, hey, dann pick ich vielleicht ihn über ihn, so weißt du. Also im Endeffekt sind wir alle Menschen und da gehen Emotionen auch mit rein. Es ist nicht nur, hey, strict, hey, Nummern, er macht das und das, er rennt so schnell und so schnell, er hat so viele Drops in Practice oder so Missed Tackles oder was auch immer. Da sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Und in dem Sinne musst du auch ganz klar sagen, dass da geht mehr rein, als man denkt. Und ja, diese Liga ist nicht equal. Und
ja, also ich denke, was du bei Merit mit rein rechnen musst, und für die nicht ganz so englisch versiert sind, Merit ist so, wir fragen uns gerade, ob die NFL auf dem Leistungsprinzip aufgebaut ist, ja, dass deine Leistung eben da über deinen Erfolg entscheidet. Und ich glaube, was uns als Rookies immer gesagt wurde, ist, du musst versuchen, dein Nummer 1 Job ist das Vertrauen von deinen Teammates und deinen Coaches zu gewinnen. Mhm. Und Vertrauen baust du auf über konsistente, wiederholte Performance. Also, dass du jeden Tag ins Gebäude kommst und du bist dieselbe Person. Du hast keine Ups und Downs, du bist nicht am einen Tag ein Clown und am nächsten Tag bist du depressiv, sondern dass die Coaches eben sich auf dich verlassen können, weil als Coach stehst du vor der Frage, okay, 2.5, das ist der Play Call, wen will ich auf dieser Route haben?
Genau.
Und das heißt, du musst eben ihnen zeigen, hey, ich werde diese Route immer auf diese Art und Weise laufen.
Genau.
Und wenn der, wenn du eine Route, also ich kann es nur aus der offensiven Seite sagen, wenn du ein Passkonzept hast, das erfordert, dass du die Route adjustest, je nachdem, was die Verteidigung dir zeigt, dann ist es eben wichtig, dass du im Training wieder und wieder zeigst, dass du diesen Read auch richtig machst.
Genau.
Dadurch baust du das Vertrauen auf bei dem Quarterback, dass er weiß, hey, wenn Jakob hier ist, der läuft seine Route richtig, ich kann den Ball auf Timing-Basis praktisch werfen, weil das ist, was viel entscheidet, ob das Play erfolgreich ist. Ja? Und wenn der Quarterback den Ball auf Timing-Basis werfen kann, anstatt dass er wirklich confirmen muss, dass du auch wirklich dort bist und ihn dann erst dorthin wirft, das gibt ihm die Möglichkeit, den Ball früher loszuwerden. Es gibt den Coaches mehr Vertrauen, dass du weißt, was du tust und das Ganze auch richtig ausführen kannst.
Genau.
Und dieses Vertrauen hab ich gesehen bei den ganzen Jungs, mit denen ich reingekommen bin in die Liga. Die Jungs, die jetzt noch da sind, sind eben nicht unbedingt die besten Athleten, sind nicht immer unbedingt die Jungs mit den krassesten Nummern, aber das sind die Jungs, die es am meisten von diesem Vertrauen aufbauen können.
Genau.
Jacoby Myers ist vielleicht nicht der krasseste Wide Receiver, allein in seinen Nummern, ist vielleicht nicht der krasseste Wide Receiver, wenn du seinen Körperbau und seine 40-Yard-Dash-Zeit anschaust. Aber jedes Mal, wenn er eine Option-Route läuft, läuft er die so, dass er frei ist. Wenn der bricht es ab von der richtigen Leverage, also wenn der Verteidiger außen ist, bricht er nach innen. Wenn er an rechts ist, bricht er nach links. Also er macht die Sachen einfach richtig. Ja?
Genau.
Und das ist, glaube ich, was die Coaches eben brauchen, weil die haben so viele Sachen um die Ohren. wenn genau. die auch wissen, wenn sie sich darauf verlassen können, hey, der macht seinen Job. Wenn ich ihm sage, hey, lauf eine Curl-Route, läuft er eine Curl-Route. Und wenn ich ihm sage, adjust this gegen Cover 2 auf eine Go-Route, dann ist es adjusted, ohne dass ich das nochmal ihm sagen musste davor. Ich glaube, das ist, wie du wirklich
genau,
das Ganze, wie du eine Karriere
das,
aufbaust.
Genau, das macht den Unterschied. Cool. Alrighty, nächste Take. Wann weißt du wirklich, dass du es nicht schaffen wirst? Ich weiß nicht, wurdest du schon mal gecuttet? Also so for real ja, gecuttet, außer nicht dein Hoch und Runter?
Ja, ja. Geschäfte, also mit den Giants war es, glaube ich. Mit den Giants
wurde ich wirklich gecuttet.
Und dann kam ich auch nicht mehr zurück.
Wusstest du, waren da irgendwelche so Keys, dass du dachtest, hey, es schaut nicht so gut aus? Oder waren da irgendwelche Anzeichen, dass du wusstest, hey, vielleicht geht's in die Richtung? Erzähl mal. Und dann erzähle ich natürlich von mir
auch. Ja. Also dieses letzte Mal bei den Giants, die hatten mich ja schon mehrmals gecuttet in der Saison und dann zurückgebracht und dies, das, aber bei dem Mal waren sie ja nicht mehr so, ja, hey, ja, ja, aber schau, dass du nirgendwo hingehst, weil wir werden dich Montag direkt zurückbringen, sondern dann war es ein bisschen mehr so, ja, wo sollen wir deine Sachen hinschicken?
Shit.
Ja. Ich so, okay, ich bin da noch in New York geblieben eine Weile, aber jetzt rückblickend hätte ich da schon sehen können, okay, ich kann dippen. Und das nächste war, dass da so eine, das war ein Umbruchmoment nach dem Deutschlandspiel, dass wir gegen die Panthers da verloren hatten, dann kam die Situation, dass sie Daniel Jones dann auf die Bank gestellt haben. Also das war so ein bisschen, wo sie dann gesagt haben, okay, wir treten die Saison in die Tonne, wir tun jetzt alle jungen Spieler spielen lassen und schauen, was wir für nächstes Jahr haben. Ja. Und ich glaube, also ja, da gab es dann schon mehrere Anzeichen.
Ja,
also dieses ganze Jahr war ein bisschen komisch, die Situation war komisch, es gab nicht mehr wirklich einen Weg vorwärts für mich. Also am Anfang der Saison war es noch so, hey, du hast dieses Fullback-Package immer mal wieder eingebaut, aber dann war ich immer mehr nur noch Scout-Team-Player und dann gegen Ende der Saison hast du dann auch in den Scout-Teams keine so Full-Speed-Raps mehr, sondern es ist alles noch Walkthrough-Basis und sowas. Das heißt, dann kannst du auch nicht mehr für irgendwie mehr Spielzeit competen.
Nee,
also ich meine, dann ist der Kuchen gebacken. Und die haben dann einen anderen Tight-End von, glaube ich, Denver oder sowas gesigned am Start der Woche. Und da habe ich gewusst, okay, die tun jetzt ihren Roster aufladen mit Spielern von anderer Mannschaft, die sie evaluaten können für die nächsten paar Wochen noch.
Ja.
Und um sich dann abzusetzen für nächstes Jahr. Und das war dann, wo ich gesagt habe, okay, I'm going home. Ich gehe nach Florida.
Okay, krass. Ja, Mann. Ja, bei mir, ich wurde einmal in meiner Karriere gecuttet. Das war nach meinem dritten Jahr. Das hatte ich irgendwie in der Offseason, during OTAs, hatte ich Meniscus Surgery. Also da ging dann einfach so, was meine Stärke immer war meine Athletik. Ich konnte rennen, ich konnte mich bewegen und dann war einfach echt so ein bisschen die Luft raus. Also auch echt schlechtes Camp, muss ich sagen. Also ich konnte einfach mich nicht bewegen, wie ich hätte sollen. Und ja, dann kam irgendwie, es hat so angefangen, okay, less reps, less coaching. Auf einmal wirst du nicht mehr gecoacht. Du machst irgendwas falsch, aber der Coach, der reagiert gar nicht mehr drauf. Also korrigiert auch gar nicht mehr. Dann siehst du so, okay, warum werde ich nicht korrigiert? Wenn das Schlimmste, was man sagen kann im Football, ist, wenn du gar nicht mehr gecoacht wirst, dann heißt es, okay, die haben schon die Hoffnung aufgegeben in dem Sinne, weißt du? Und dann wenig Spielzeit in der Preseason. Aber ich wusste auch von mir selber, dass einfach ich nicht auf meinem Level gespielt habe. Die Verletzung hat mich echt zurückgehalten. Und dann das Witzige war tatsächlich nach dem Final Cut, ich wurde nicht gecuttet. Also ich habe das Initial 53-Man-Roster trotzdem gemacht. Ich so, ach krass, also war tatsächlich ein bisschen überraschend. Einen Tag später haben sie mich dann angerufen und gesagt, hey, wir releasen dich und wir wollen dich aber auf den Practice-Squad zurücksignen. Und der Grund, warum die das gemacht hatten, weil wenn du an der Cutting-Deadline gecuttet wirst, kann jedes andere Team da natürlich dich zurück sein.
Ja,
und dasselbe, also jedes Team hat natürlich dieselbe Cutting Deadline. Und dann rüsten andere Teams auf mit Spielern von anderen Teams. Mhm. Die haben extra 24 Stunden gewartet. Alle anderen Teams hatten schon aufgefüllt ihre Needs von anderen Teams, hatten sie die Player gepickt, sodass ich halt einfach, ja, keiner mich wollte, weil sie in dem Sinne schon voll waren. Und so bin ich dann eben auf dem Practice Squad gelandet. Glücklicherweise, knock on wood, Schicksal hatte andere Pläne, 2 Wochen später von den Niners gesigned und dann dort die nächsten 5 Jahre verbracht, aber trotzdem Hey, aber das war so die Story, wo du hast auf jeden Fall so, du hast die Anzeichen gesehen, so wenn, so wo der, wo die Coaches so ein bisschen fast schon Hoffnung verloren haben, so ey, den muss ich nicht mal mehr coachen, so weißt du. Ja,
das ist, würde ich sagen, so ist auf jeden Fall, das ist das große rot blinkende Licht, so wenn, wenn du nicht mehr gecoacht wirst, wenn der Coach dich nicht mehr damit befasst und sowas, dann ist wirklich, dann haben die entweder schon dein Replacement gefunden oder sie arbeiten an deinem Replacement.
Genau, genau. Ja. Alrighty. Ich denke, wir haben noch Zeit für einen letzten Take.
Komm.
Oh, ich finde den ganz geil. Ein Großteil der Spieler spielt aus Angst und nicht aus Selbstvertrauen.
Hi.
Was ist da dein Take?
Hi. Also,
wir reden von einem Großteil. Wie siehst du das in, durch die Liga hinweg?
Ich glaube, du hast auf jeden Fall ein paar Leute, die einfach extrem selbstbewusste Dudes sind. Aber selbst bei denen glaube ich, dass die Leute überrascht werden, wie viel Nerven, wie viel Doubt und sowas dann doch immer wieder drin ist.
Wir reden gerade von Kirk Cousins. Verstehst du? Super wett. Und du hast gerade von seinen Doubts vorhin geredet. Ja. Also selbst
im Leistungssport allgemein, besonders in der NFL, Mann, das ist die Kunst ist darin, dass du deinen Weg findest, wie du so selbstbewusst wie möglich am Game Day sein kannst. Und wie du dir Wege antrainierst, deine quote-unquote Angst, deine Nerven in Performance zu channeln. Mhm. Also immer wenn du in einer Hochdrucksituation bist, wo Performance zählt, werden Nerven mit reinspielen. Ich glaube, die Frage ist eben, welche Systeme hast du, um mit deinen Nerven umzugehen? So, ich habe immer Nerven, Digga. Ich kenne da so eine genaue Kurve. Ich habe sogar eine Spannungskurve in meinem Jahr immer. Meine Brit sagt immer, oh, wenn irgendwie zum Beispiel so November oder sowas kommt, dann meint ihr immer so, da ist immer so meine depressive Phase für 2 Wochen. Und wenn die Saison gerade so frisch vorbei ist, Early Off-Season, dann hat die gemeint, habe ich immer so eine Phase, bevor ich anfange zu trainieren, wo ich so depri werde, weil ich noch nicht angefangen habe zu trainieren für nächstes Jahr. Wo ich so, weißt du, mein, wo ich so, so eine Anspannung spüre, weil so ich sehe, wie andere Leute trainieren und ich bin noch nicht am Trainieren. Oh nein, oh, ich fall nach hinten. Ah. So, das heißt, diese ganzen Sachen, die bei dir im Kopf ablaufen, während einer Woche am Training, am Game Day, das sind alles Prozesse, die du eben für dich finden muss, wie die für dich am besten funktionieren. Am College war Peyton Manning zu Besuch bei uns in Tennessee und der hat uns gesagt, dass er immer nervös war, aber was seine Methode war, ist, dass er eben so viel Preparation reinsteckt, dass seine Nerven weggehen. Also er hat gemeint, umso mehr du dich preparest, umso mehr er Film schaut und nochmal drüber geht und nochmal über seine Notes drüber geht, umso mehr ist diese Nervosität weggegangen und er konnte dann am Game Day selbstbewusst sein. Aber am Anfang der Woche hast du nicht so angefangen. Am Anfang der Woche ist so, oh man, Digga, was machen wir gegen diese Ravens Defense? Keine Ahnung, du hast Ed Reed da, du hast Ray Lewis da, boom, boom, boom. Aber dann schaust du das Tape, du gehst über deinen Gameplan drüber, boom, boom, boom und findest die kleinen Lücken, die dich dann confident machen in so, hey, nein, das ist der Weg, wie ich die attackieren muss, das ist der Weg, wie ich die schlagen kann. Du respektierst, was dein Gegner drauf hat, aber du baust sozusagen dich selber auf über deine Preparation.
Ja, ey, okay, guter Take, finde ich sehr gut. Ich persönlich stimme 100% mit diesem Take. Ich denke, die meisten Spieler spielen aus Angst, und vor allem in der NFL, weil in der NFL eben dieser Turnover so hoch ist.
Ja.
Dass du gecuttet bist, du kannst von einem auf den anderen Tag gecuttet werden. Daher, Millionen von Leuten schauen dir zu. Deine Teammates, Coaches, Social Media ist big time. Weißt du, wenn du einen riesen Fehler machst in einem Game, das stirbt nie wieder. Das ist online forever, weißt du. Also da sind so viele, der Druck ist so riesig auf dir, dass du eben performst, dass das eben diese Angst ist, die dich zum Spielen bringt. Also klar, du hast Selbstbewusstsein, du wärst sonst nie auf dem Level gelandet, aber trotzdem, ich denke, was dich dort hält, ist wirklich dieser Druck zu performen und wirklich auch, das kommt drauf an natürlich auch, wie du diesen Druck benutzt, aber ich denke, das ist so der Motivator für viele Spieler. Also für mich persönlich, aus meiner Perspektive, ich war immer Bubble Guy und der Druck, gecuttet zu werden, war immer da. Der Druck, im Team-Meeting irgendwie entblößt zu werden, embarrassed zu werden, war immer da. Am nächsten Tag im Meeting, wie sieht das auf Film aus, war immer da. Also solche Hintergedanken, also hast du halt, das ist so crazy, du machst einen Fehler am Spielfeld und hast halt echt für eine Sekunde diesen Gedanken so, oh mein Gott, wie wird das morgen auf dem Tape aussehen, weißt du? Es ist so crazy, also für mich hundertprozentig, Alter, du spielst da schon mit einer gewissen Angst, einfach schlecht auszusehen vor allen anderen Leuten, weißt du? Und vor,
hundertprozentig. Also wenn du es so sagst, dann muss ich natürlich auch zustehen, Bro, ich hab mit dem Gedanken im Kopf gespielt immer, dass wenn ich hier ein schlechtes Game habe, dann bin ich wieder zurück in Deutschland.
Ja.
So, ja. Weil bei mir war es ja nicht so, dass ich Haufen Optionen hatte oder sowas in der NFL. Ich war dann in New England und entweder du bringst es jetzt zum Funktionieren oder nicht. Ja. Ich habe dann direkt meine Schulterverletzung gehabt, wo ich mein Schulterblatt gebrochen habe. Und wo ich zurückgekommen bin, war es so, okay, hey, jedes Play, in dem du Kontakt hast, muss so aussehen, wie wenn du zu komplett zurück bist von deiner Verletzung. Weißt du, ich meine, weil die haben wirklich drauf geachtet. Ich weiß noch, mein erstes Padded Practice Back, First Day of Pads, die haben, wir haben in New England natürlich so 9-on-7 Inside Run Periode gehabt, bevor wir Team Periode gehabt haben. Und da waren direkt so zwei Lead Plays, zuerst zwei Bob Plays, also Fullback blockt den Will.
Ja.
Plays und dann zwei Lead-Plays auf den Mic, sozusagen back-to-back-to-back gescriptet, weil die halt sehen wollten, okay, ja, wie sieht's aus mit der Schulter? So, und in dem crazy Moment, weißt du, so, Digga, wenn ich jetzt nicht Gas gebe bei diesem Rap, wenn ich jetzt zeige, dass irgendwie ich noch ein bisschen wegscheuche davon oder sowas, dann bist du da raus, weißt du? Ich meine, das ist sozusagen die entscheidende Situation. Und solche Gedanken hast du aber halt jede Woche, Digga. Wenn heute das Run-Game nicht funktioniert, Digga, dann ist es vorbei.
So, ja. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht das gesündeste Mindset, so durch die Angst dich zu motivieren, aber es funktioniert.
Ja. Ja, es funktioniert. Also ich glaube, es sind tatsächlich halt, wie du das Ganze channels. Also ich finde, sowas ist gut, auch um dich zum Trainieren zu bringen, weil ich merke jetzt schon, umso älter du wirst, umso schwieriger ist es, den Arsch hochzukriegen zum Training einfach, ja, und dein Training durchzuziehen, umso schwerfälliger ist das Training teilweise, gerade mit Kind und allem wird es auch nicht mehr easier. Da finde ich jetzt sowas ein geiles Feuer, aber dann während der Season und während du in der Performance drin bist, willst du eigentlich mehr dieses Snap and Clear haben, dass du nicht irgendwie noch zusätzlich dir Druck machst. Kirk Cousins, wie wir gesagt haben, zu viel Druck ist auch nicht, was dir hilft. Frei sein ist eigentlich das, was dir hilft, deine beste Performance abzurufen. Really? Das heißt, diese Angst ist, glaube ich, schon, die ist viel verbreiteter als weil niemand drüber redet.
Ja. Ja.
Aber es ist alles, wie du diese Angst eben umsetzen kannst in deinem Prozess.
Genau. Ja. Ah, geiler Take, Mann. Das hat Spaß gemacht. Das ist geil, Mann, Alter.
Ja,
dieses
Mann.
Segment. Man müssen wir mal wieder machen, Alter. Das ist echt nice, Mann.
Ey, wir müssen was machen. Wir machen, wir haben die Fragen zwar angekündigt, aber gar keine Fragen eingesammelt, aber lasst auch mal einfach die Takes von den Leuten einsammeln.
Mhm.
Das heißt, wenn ihr ein paar Takes habt, die ihr kontrovers findet, wo ihr vielleicht ein bisschen aneckt mit controversial, mit konventionellen Football-Weisheiten, dann mache ich mal einen Aufruf auf der Gamechanger-Seite, dass ihr die reinschicken könnt. Dann können wir die hier ein bisschen diskutieren. Ah, aber ansonsten sind wir schon wieder bei einer Stunde 10 angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr auf YouTube das Ganze anschaut, lasst uns ein Like da, einen Kommentar, ein Hype-Boost oder sowas. Das hilft uns alles im Algorithmus und hilft uns, die Show zum Wachsen zu bringen. Ansonsten, wenn ihr Podcast im Audioformat zuhört, teilt das Ganze mit einem Kollege. Ich habe jetzt den Rest des Tages noch ein bisschen Preparation. Ich habe nämlich einen Trip hier am Donnerstag, wo wir nächste Woche drüber reden. Ich kriege mal den Early Teaser. Ihr habt ja als erstes gehört. Marc, was steht bei dir noch an den Rest des Tages?
Jetzt wird gepreppt für Kaffee und Kuchen.
Kaffee und Kuchen. Was für Kuchen gibt's?
Eiscremetorte hat er sich gewünscht. Ja, und dann mache ich, glaube meine Mom ist ja noch zu Besuch, meine Eltern gehen morgen wieder nach Hause, aber heute celebraten wir noch und
nice.
Zitronenkuchen macht sie noch. Das ist auch schön richtig deutsch, ja.
Oh, so ein geiler deutscher Zitronenkuchen, mhm. Das ist schon was Nices. Ich bin tatsächlich ein Schwarzwälder Kirschtorte.
Ah ja, das ist
das next war level. Mein Geburtstagswunsch. Mhm. Schwarzwälder Kirschtorte und so ein guter deutscher Marmorkuchen.
Mhm.
Ja,
ja, sehr nice. Sahne, ja, lecker.
Oh, ey, wo wir bei Kaffee sind, ich habe ends Geld ausgegeben für so Kaffee-Equipment. Ich habe ja so ein bisschen angefangen, so Kaffee-Content, so ein paar Kaffee-Reels zu machen, weil ich mich mit dem Kaffee-Thema auseinandersetze.
So wie Marcel.
Ja, Marcel ist nochmal ein anderes Level. Marcel ist schon beim Espresso angelangt. Ich will gerade einfach nur einen guten, normalen Drip-Coffee machen und habe da jetzt einen Haufen verschiedenes Zeug zu Hause. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche mal ausgepackt bekomme und ausprobieren kann, weil ich habe ein Chemex, ich habe ein Hario V60, ich habe jetzt meine eigene Kaffeemühle.
Mühle. Ach, mit Manuel oder was?
Ja, Manuel, ja.
Ach krass, also ich habe auch einen Grinder, wir machen auch nur ganze Bohnen, aber ich mache das mit der Maschine. Ist nicht so gut, oder was?
Ne, ich habe einfach mal Zeug bestellt, was ich fand, das cool aussah.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, Alter.
Also Kaffee und Kuchen, ich wünsche euch viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Game Changers. Bis dahin.
Peace.